Zuhörerinnen, wir sind's wieder, Sandra und Chris, pünktlich zum letzten Mittwoch des Monats.
Auch von meiner Seite ein herzliches Hallo. Die meisten von euch befinden sich wahrscheinlich gerade im Urlaub, auf den Bergen, am Strand oder einfach nur zu Hause. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr trotzdem zur Stange haltet.
Ja, für uns gibt's keinen Urlaub, wir ziehen durch, zumindest beim Podcast. Wir hoffen natürlich, liebe Zuhörerinnen, dass Sie Gelegenheit hatten, die letzte Folge anzuhören. Das Feedback, das wir erhalten haben, war zumindest sehr, sehr schön.
Auch ich habe durchweg positives Feedback erhalten und wir freuen uns natürlich sehr darüber. Nichtsdestotrotz, falls jemand einen Input für uns hat, den er oder sie loswerden möchte, der schreibt uns eine E-Mail an podcast@bild.or.at.
Aber auch die heutige Folge wird wieder sehr interessant werden, denn wir haben uns einen Gast zur Seite geholt für diese Folge. Ja, wie soll ich sagen, der schon unglaublich viel umgesetzt und erreicht hat. Und beim Durchstöbern seines Lebenslaufes hatte ich das Gefühl, dass das irgendwie gar kein Ende nimmt. Und dabei ist er noch nicht einmal so alt eigentlich.
Ja, da kann ich dir nur zustimmen, Sandra. Aufgrund dessen schlage ich vor, dass wir uns auf das Wichtigste konzentrieren. Und bevor wir das aber eben machen, sollten wir uns natürlich unseren Gast erstmal begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Kambis Kohansal Vayaga.
Freut mich ebenso. Danke, dass ich da heute teilnehmen kann. Und ich freue mich schon auf die kommenden eineinhalb Stunden.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Kambis, du hast während deiner Studienzeit schon sehr, sehr viele Praktika absolviert, warst auch häufig im Marketing tätig und direkt nach deinem Bachelorabschluss an der Wirtschaftsuniversität Wien hast du Whatchadoo mitgegründet. Parallel dazu gleich auch noch an einem Masterstudium in Liverpool abgeschlossen. Und es ist sehr beeindruckend, dass du das neben Startup, Co-Founder unter einen Hut bekommen hast. Und gleichzeitig oder gerade zu dieser Zeit ist ja auch Whatchadoo in Österreich durch die Decke gegangen und sehr bekannt geworden. Erzähl uns doch mal, was war letzten Endes der ausschlaggebende Punkt für dich, Whatchadoo zu gründen? Aus welchem Bedürfnis heraus ist das vielleicht auch entstanden?
Ja, also zuallererst gleich mal vorweg, es war eine sehr schwierige Zeit. Also dieses quasi das eigene Unternehmen aufbauen und parallel zu studieren, das muss man sich so vorstellen, dass man quasi bis 8 Uhr abends mal arbeitet an einem Unternehmen, von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Und dann quasi in die restlichen 3-4 Stunden quasi am Studium weitermacht. Und das ging dann halt Woche für Woche über Woche hinweg. War also keine einfache Zeit, aber hat natürlich mit auch eine Eigenschaft von mir zu tun, nämlich das Ambitioniertsein, diese Beharrlichkeit etc. Und ich glaube, das ist generell sehr, sehr wichtig, wenn man sein eigenes Unternehmen halt aufsetzt, dass man einfach dahinter ist und dahinter bleibt, selbst auch in schwierigen Zeiten. Whatchadoo war mein erstes Startup, damals aus der WU Wien, direkt nach meinem Bachelor Abschluss mitgegründet. Ich war ja nicht der einzige Gründer, sondern mitgegründet, gleich direkt nach dem Abschluss. Und das war eine sehr, sehr wichtige Zeit für mich. Also sicher eine der wichtigsten Entscheidungen, vor allem beruflich betrachtet in meinem Leben. Und ihr müsst halt wissen, oder beziehungsweise auch Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hatte schon länger das Gefühl, okay, so unternehmerisch aktiv zu werden, das könnte mich schon interessieren. Aber hundertprozentig sicher zu sein, okay, gehe ich in die Richtung, war ich mir nie. Und das war in der Studienzeit vor allem der Fall. Da hatte ich viele Auf und Abs. Und wenn man sich jetzt wie so familiär sich das anschaut, der schulte Beruf, das Berufsbild des Arztes sein, das wurde sehr groß geschrieben. Und ich habe sogar damals nach der Schule begonnen, Medizin zu studieren in Budapest. Ich weiß, das ist eine abgelutschte Story, habe ich schon hundertmal erzählt, aber ich habe es gemacht, habe 3 Monate quasi ausgehalten und dann bin ich halt zurückgekommen nach Wien und habe dann auf der WU Wien begonnen zu studieren. Und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, okay, ja, dieses Wirtschaftliche, das Unternehmerische, das ist schon interessant, aber selbst gegen Ende des Studiums war ich noch immer nicht sicher, gehe ich in die Richtung oder die Richtung. Das heißt, ich hatte immer dieses Gefühl, okay, ich bräuchte noch mehr Orientierung. Und da kommt jetzt Whatchadoo rein, nämlich Whatchadoo ist ja ein Produkt, das ja Orientierung gibt. Nicht nur, aber vor allem junge Menschen Orientierung gibt. Was gibt's für berufliche Möglichkeiten? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Welche Karriere kann ich einschlagen, etc.? Das heißt, ich konnte mich sehr stark mit der Idee identifizieren, weil ich selbst quasi die Zielgruppe war. Und das ist grundlegend sehr wichtig, wenn man sein eigenes Unternehmen aufsetzt mit seinem eigenen Produkt oder Service, dass man sich sehr stark damit identifizieren kann, dass man es auch selbst nutzen will. Davon bin ich halt überzeugt. Und das war das Ausschlaggebende, warum ich dann quasi bei Whatchadoo mit eingestiegen bin. Das war sogar teilweise zufällig, weil ich gab es eine Karrieremesse, die Career Calling. Ich es war gegen Ende des Studiums und ein Freund hat mich überredet, dorthin zu gehen. Ich habe gesagt, ja, ich brauche ein gutes Foto, gehen wir mal hin, lass uns ein Bewerbungsfoto machen und dann rede ich mit dem einen oder anderen Unternehmen und schaue mir an, ob es quasi mich interessiert oder nicht. Und da gab es halt diese großen Big Player, diese Corporates, und dann gab es einen Stand, und zwar den kleinsten auf der Karrieremesse. Und das war halt Whatcha-Do. Damals der Jubin, der aktuelle CEO und Mitgründer. Und ich habe mir das dann angeschaut, okay, war so ein kleiner Stand, ein Video ist abgelaufen, neue Plattform, es geht um Berufsorientierung, ein junges Startup. Und das waren halt die Faktoren, die mich halt wirklich überzeugt haben. Und Whatcha-Do damals war noch ein Verein, ein Projekt. Und danach haben wir es quasi halt gegründet und ich habe es mitgegründet. Und es war so eine Mischung aus, okay, teilweise wusste ich circa, in welche Richtung es geht. Dann gab es halt diese zufällige Begegnung auf der Career Calling und das eine hat dann quasi zum anderen geführt.
Sehr spannend. Du warst also zur richtigen Zeit am richtigen Ort sozusagen.
So kann man das sagen, ja.
Du warst dann ja ungefähr 5 Jahre als Co-Founder auch wirklich sehr aktiv und hast die Unternehmensentwicklung bei Whatcha-Do vorangetrieben. Was waren da die größten Herausforderungen für euch?
Zum einen, damals hat das begonnen, sich so ein Startup-Ökosystem in Wien zumindest zu etablieren, und Whatcha-Do war quasi eines der ersten dieser Startups, so 2009, 2010 herum. Da waren quasi die Anfänge der Startup-Szene in Wien jetzt zumindest und dann auch quasi österreichweit. In Kärnten. Und Herausforderungen hatten natürlich wie bei allen Unternehmen, die du quasi von der Pico aufsetzt, manche glauben dir nicht oder trauen es dir nicht zu, du hast finanziell nicht dieselben quasi Ressourcen wie andere Unternehmen, du musst dich noch viel eher beweisen am Markt und so weiter, also all diese gängigen Probleme, die man halt als Unternehmer oder Unternehmerin hat. Und ich kann mich erinnern, als ich mit Whatcha-Do begonnen habe, wurde es sehr stark angezweifelt, teilweise von Freunden, von der auch Familie. Warum machst du das? Es wirft ja kein Geld ab und so weiter. Und das stimmt, ja, es hat nicht so viel Geld abgeworfen. Aber wir hatten ein sehr starkes Team. Wir hatten aber auch starke Supporter, die Investoren, die ersten Geschäftskunden, Kooperationspartner etc. Und das hat uns dann quasi beflügelt. Das hat uns dann quasi dazu geführt, dass wir halt weitermachen, dass wir immer mehr geben. Dann hat natürlich dieses starke Wachstum eingesetzt, und zwar nicht nur in Österreich, sondern wir hatten plötzlich, waren in 6 Ländern aktiv, hatten länderübergreifend Teams, haben Finanzierung reinbekommen etc. Und dann hast du diese Skalierungsthematik, weil zuerst sehr lockerer, zwar war schon wichtig, Struktur reinzubringen, es war trotzdem lockerer vom Umgang, und jetzt wächst du massiv. Jedes Monat kommen halt neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu. Wie integrierst du sie? Manche sind hier, manche sind im Ausland, mit auch unterschiedlichen sprachlichen Background und kulturellen Background. Und das hat natürlich zu Challenges für uns geführt, weil wir hatten vielleicht hier und da Erfahrung, aber nicht überall. Und quasi mit diesem Wachstum umzugehen und gleichzeitig die richtigen Strukturen und Prozesse zu haben, dieses Wachstum beschleunigen, das ist nicht so einfach. Das war auf alle Fälle ein Thema und letztlich auf mich jetzt bezogen, eher so, hat auch wiederum mit der Persönlichkeit zu tun, war natürlich das Ego stand hier und da auch mal selbst im Weg. Bis zu einem gewissen Maß hilft dir dieses Ego, sagen wir mal so, weil du natürlich vieles ausprobierst und es dir einfach zutraust, aber irgendwann ist halt so, dass es natürlich auch wiederum zu zwischenmenschlichen Konflikten führen kann, wie es auch bei uns der Fall war. Das heißt, so eine Mischung aus so klassischen Unternehmensthemen, die du halt hast, Wachstum, Faktoren und letztlich natürlich auch diese zwischenmenschliche Beziehung.
Was hast du danach gemacht oder beziehungsweise wie hast du Whatcha-Do verlassen? Hast du einen Exit gemacht oder was war dann überhaupt auch die Motivation, Whatcha-Do zu verlassen?
Ja, also ich war so knapp 5 Jahre dort aktiv und am Ende hat es einfach nicht mehr so gepasst von den Zielen, von den Strategien, auch quasi vor allem im Management, im Gründerteam. Gründerteam, da war ich jetzt nicht der Einzige, aber es hat einfach nicht mehr so gepasst. Ich war nicht so mehr dahinter, nicht mehr so motiviert. Und da war mir klar, okay, es bringt jetzt nichts, da weiterzumachen, weil du stehst da dann eher dem Unternehmen und den anderen halt im Weg. Und es gab eine Möglichkeit, während dieser 5 Jahre quasi so einen Teil-Exit zu machen, von meiner Warte aus. Ich habe dann aber quasi abgelehnt und habe bis dato sogar jetzt noch Anteile. Was aber für mich klar war, dass ich nicht jetzt bei Whatcha-Do aufhören möchte, sondern ich möchte weitere Unternehmen gründen, also Startups vor allem mit aufbauen, aber auch andere dabei unterstützen, als Mentor, als Supporter etc. Das ist halt, was ich immer sehr, sehr gerne gemacht habe. Und dann ging das halt los. Also da ist quasi ein Unternehmen nach dem anderen zugekommen über die Jahre. Teilweise war ich operativ selbst involviert. Teilweise habe ich einfach andere dabei unterstützt und später habe ich sogar begonnen, selbst mich zu beteiligen als Angel-Investor. Und über die Zeit ist dann wirklich ein interessantes Portfolio entstanden von wirklich Unternehmen aus verschiedensten Bereichen, von Bildung über den Lebensmittelbereich bis hin zum Robotik. Also wirklich quer durch die Bank, sehr viele verschiedene Themen. Das hat mich dann natürlich auch gereizt. Also ich musste nicht ein Experte sein in jedem dieser Branchen, sondern das Produkt ist wichtig, dass es mich interessiert. Ich muss mit dem Team können, ich muss die Ambitionen sehen, ich muss sehen, dass sie es ernst meinen. Und dann wäre das schon für mich, wären da Faktoren gewesen, zu sagen, okay, ich möchte mitmachen.
Im Rahmen meiner Vorrecherche ist mir aufgefallen, dass du während der Gründung ein starkes Bedürfnis nach einem Mentor hattest. Und war das dann letzten Endes auch der ausschlaggebende Grund, warum du dich danach so stark auf das Mentorendasein fokussiert hast?
Ja, also ich hatte jetzt nicht diesen einen Mentor oder diese eine Mentorin, die mich jetzt immer begleitet hat. Bei mir war ja das Mentoring quasi wirklich mit jedem, mit dem ich halt intensive Gespräche geführt habe. Ich konnte immer was für mich herausnehmen. Aber ich habe einfach gemerkt mit der Zeit, wie hilfreich und wie sinnvoll das ist, eine oder auch mehrere Personen zu haben, mit denen du dich halt laufend austauschen kannst, wo du halt quasi um den einen oder anderen Ratschlag bitten kannst oder dir eine Meinung einholst. Und das hat mir einfach gezeigt, der Sinn dahinter ist halt erstens, du hast jemanden, der dir zuhört, was ja auch immer schön sein kann, oder? Wenn du sagst, okay, du bist frustriert, du bist müde, und dann hast du zumindest jemanden, der dir zuhört, der für dich da ist, toll, oder? Tolles Gefühl, das führt dir quasi zu mehr Glückshormonen, sagen wir mal so.
Absolut,
und das andere ist halt, dass auch teilweise du wirklich gutes fachliches Feedback bekommst, was dann quasi bei deiner Entscheidungsfindung hilft, aber auch so Entscheidungsweg halt verkürzt. Dass ich, bevor ich jetzt zum Beispiel ein halbes Jahr mit Zeit nehme, um quasi das und das zu evaluieren, wenn ich den einen oder anderen sinnvollen Ratschlag bekomme, könnte ich diese Zeit überbrücken. Weißt du, also es geht auch um Zeiteinsparung. Und das sind halt so Vorteile, die halt wirklich gutes Mentoring bringen. Wichtig ist aber, man darf sich nicht zu sehr jetzt nur auf den Mentor verlassen. Die Entscheidung muss dann der Unternehmer oder die Unternehmerin selbst treffen. Das ist ganz wichtig, das ist auch ein Lerneffekt. Man kann sich nicht auf den anderen verlassen, man sollte es auch nicht, man darf es auch nicht, weil du bist ja quasi der unternehmerisch aktiv ist. Das heißt, ja, hol dir Tipps, hol dir Ratschläge, aber du musst am Ende entscheiden. Und das erwarte ich auch von den Startups, mit denen ich über die letzten Jahre immer zusammengearbeitet habe.
Ich finde, das bringt es perfekt auf den Punkt. Das ist auch das, was wir unseren Startups immer sagen, dass das ganze Feedback, was wir von außen bekommen, super ist und sie das auf jeden Fall aufnehmen sollen. Aber die Entscheidung liegt einfach bei Ihnen als Gründerteam und als Unternehmer letztendlich. Mhm. Und man sollte das halt auch nicht verwechseln.
Genau das.
Was ist dir wichtig? Worauf hast du, wie hast du dir deine Mentoren ausgesucht? Wie bist du zu ihnen gekommen? Was war dir dabei wichtig? Worauf hast du geachtet?
Ja, das eine ist familiärerseits, damit wirst du halt geboren, oder? Also wenn ich mit meinem Vater oder Mutter spreche oder meiner Schwester oder auch der Freundin etc., das hat sich auch dann einfach so ergeben. Das war jetzt nicht die Ziele ausgewählt, aber das sind auch Personen, die natürlich den einen oder anderen Tipp die mitgeben können, selbst wenn sie in einem komplett anderen Umfeld aktiv sind. Sonst ist es eher über die Zeit entstanden, teilweise zufällig, einfach wo ich gemerkt habe, okay, das ist jemand, der versteht mich, der hat ein gewisses Know-how, mit dem möchte ich mich halt austauschen. Ich glaube auch, was wichtig ist, wenn du dir zum Beispiel so einen Mentor aussuchst, dass du darauf achtest, dass es da auch eine gewisse Vielfalt gibt. Also wenn du sagst, okay, brauchst du 2, 3 Personen, mit denen du dich laufend austauschen kannst, schau, dass es halt Personen sind, die halt einen unterschiedlichen Hintergrund haben. Einer kommt aus der Startup-Szene, einer mehr aus dem Investmentbereich und einer vielleicht eher so aus der Traditional Economy. Also das kann man halt auch mixen und mischen. Ich glaube, das ist wichtig, weil du kannst auch die Strategie verfolgen, ich möchte mit jemandem mich austauschen, der genauso ist wie ich, selbes Umfeld, auch möglich. Aber ich denke, es ist sinnvoller für dich als Unternehmer, da quasi das durchzumischen, damit du auch hier eine Vielfalt hast, weil am Ende kannst du diese verschiedenen Feedbacks miteinander ergänzen und hast dann wirklich zumeist den besten Output.
Später oder zum späteren Zeitpunkt trittst du ja selber als Mentor auch auf. Gab es für dich da einen Punkt oder einen Anspruch, wie du es denn besser machen wolltest als andere Mentoren, die ja bereits wahrscheinlich schon im Startup-Ökosystem aktiv waren?
Also ich glaube, ein Faktor, der sehr wichtig ist, die Fähigkeit zuzuhören. Ich kenne natürlich Leute, die halt sofort, wenn du mit ihnen redest, gleich quasi nach außen stoßen und sagen, das. Kann sinnvoll sein, kann gut sein, kann Zeit einsparen. Aber ich denke, um wirklich fundiertes Feedback abzugeben, ist es wichtig, mal zuzuhören, was die Problemstellung ist, etc. Erstens kannst du dann noch besseres Feedback geben, weil du einfach zugehört hast und weißt, okay, was es wirklich geht, anstatt gleich vorauszupreschen. Das zweite ist, auch dein Gegenüber, wieder zum Thema Glückshormone, ist doch schön, wenn du das Gefühl hast, okay, jemand hört dir zu. Also es hat auch ein bisschen diesen Effekt. Was anderes aber ist, ich merke natürlich, gewisse Mentoren und Mentorinnen, die halt eine gewisse Erfahrung haben, denken natürlich, okay, sie wissen hundertprozentig, wie es läuft, wie es funktioniert, etc. Und ich denke, das ist eine falsche Wahrnehmung. Das ist auch bei mir so, wenn ich davon ausgehe, ich weiß schon hundertfach, wie das funktioniert, dann ist es falsch. Ja, ich habe eine gewisse Erfahrung, aber ich muss nicht immer hundertprozentig richtig liegen. Das heißt, ich denke, als Mentor ist wichtig, auch selbst sich einzugestehen, dass man eben nicht alles weiß, deswegen hörst du zu, deswegen gibst du den einen oder anderen Ratschlag, aber es ist nicht, das ist es hundertprozentig und fertig aus. Ich glaube, das ist wichtig. Und das macht mir auch einen guten Mentor aus.
Ja. Und du scheinst ja damit auch sehr erfolgreich zu sein, weil du bist ja dann doch in mehreren Rollen als Mentor aktiv und darüber hinaus aber eben auch, und da hast du dir eben über die letzten Jahre sukzessive mehrere Standbeine aufgebaut, um eben mal weniger aufzuzählen, also eben das Mentorendasein, Startup-Coach, Gründungsberater bei der WU, Jury-Member und Startup-Mentor eben auch bei der AWS, Startup-Mentor bei Accent, Gründerservice und. Und als ich mir das durchgelesen habe, beziehungsweise als ich mir deine Vita genauer angeschaut habe, habe ich mich gefragt, welche Unterschiede kannst du denn bei der Arbeit für die einzelnen Unternehmen für dich ausmachen?
Zum einen ist es halt so, es gibt so grundlegende Themen, die übergreifend immer da sind. Worauf sollte ich bei der Gründung achten? Wie sollte ich mein Team zusammenstellen? Wie finde ich Investoren etc.? Und dann, abhängig vom Produkt oder Branche, gibt es dann wiederum spezielle Anforderungen. Und die Frage ist halt, ob du auch da Wissen hast und Expertise hast, die du halt weitergeben kannst. Aber an sich zieht sich das durch, okay, die Fragestellungen. Und das Tolle ist aber, wenn du in so verschiedenen Programmen aktiv bist oder mit verschiedenen Startups, Unternehmen zu tun hast, es ergeben sich mit der Zeit auch Synergien, dass du sagst, okay, die Problemstellung, die es da gibt, gibt es auch dort. Und dann kannst du zum Beispiel auch die zusammenbringen oder die vernetzen oder den Input, den du da anmeldest, auch dort anmeldest. Ich glaube, das ist wichtig. Sonst, das Entscheidendste, meiner Meinung nach, bei Mentoring ist die Zeit, die ich investiere. Das heißt, je mehr Zeit ich investieren kann in Stunden, desto mehr profitiert das Startup. Ich glaube, das ist wichtig und je nach Programm und so gibt es entweder mehr Zeit zur Verfügung oder weniger Zeit zur Verfügung. Jetzt quasi als Head of Startup Services der Wirtschaftskammer Österreich ist halt so, dass auch da wiederum Fragestellungen recht ähnlich sind, wie ich es davor schon erlebt habe, bei verschiedensten quasi Inkubatoren oder Acceleratoren, wo ich aktiv bin. Zusätzlich kommt aber hinzu, nämlich alles, was Richtung politische Interessensvertretung geht. Also welche Rahmenbedingungen braucht Österreich und auch Erfordernisse und auch die Wünsche an meinerseits. Das ist jetzt zusätzlich dazugekommen. Aber die fachliche Seite und diese Standardfragen, die sind eigentlich recht ähnlich. Und jetzt ist einfach noch dieses Politische auch dabei.
Wenn du jetzt sagst, das Startup profitiert, je mehr Stunden du investierst, ist da die Gefahr nicht da, dass du dich irgendwann als Mentor auch zu operativ einmischt?
Ja, das ist möglich. Erstens könnte das für das operative Team selbst nicht so toll sein, wenn du plötzlich immer da so stark aktiv bist und es auch einforderst. Auf der anderen Seite ist halt, wenn du jetzt ein Mentor bist und du hast 10 Startups, die du betreust, wenn du bei einem viel mehr investierst, dann haben die anderen wiederum weniger Zeit. Und da ist die Frage auch, ein Mentor, machst du das jetzt nur alles in-kind oder bekommst du auch eine Art Entlohnung? Bekommst du auf Honorarnotenbasis etwas oder bekommst du Anteile oder eine Mischung? All das sind so Sachen, die du natürlich überlegen musst. Aber nur von Sicht des Startups ist es schon, je mehr du Zeit investieren kannst als Mentor, desto besser. Davon profitiert es einfach. Fertig aus. Und jetzt, wenn man sich das anschaut, ist es das Bild des Angel-Investors. Er ist ein Investor, aber der auch quasi sich involviert bis zu einem gewissen Ausmaß bei strategischen Themen, der auch als Sparring-Partner zur Seite steht, etc. Auch da ist natürlich für das Startup der Value dahinter ist, abseits vom Geld, das investiert wird, dass quasi Zeit investiert wird. Das heißt, aus Sicht des Startups ganz klar, je mehr Zeit, desto besser.
Kannst du das ungefähr so vergleichen? Du bist jetzt in beiden Rollen sehr aktiv. Kann man eine ungefähre Einschätzung geben, wie viele Stunden du ungefähr pro Startup, es wird natürlich sehr unterschiedlich sein pro Startup, auch von den zeitlichen Ressourcen her, aber wie viel investierst du als Mentor in ein Startup im Vergleich vielleicht auch zur Rolle des Business Angel in einem Startup?
Naja, grundsätzlich pflege ich so quasi die Herangehensweise, dass wenn ich mal mit jemandem im Austausch stand, dass es dauerhaft so sein wird. Also dass quasi uns immer wieder austauschen, gar nicht jetzt nur für eine zeitliche Begrenzung, also für 3 Monate oder 6 Monate, sondern wenn es passt, dann kann es auch über Jahre gehen. Und dasselbe natürlich jetzt auch bei der Wirtschaftskammer. Da gibt es natürlich Startups, mit denen ich laufend im Austausch bin, die halt verschiedensten Input brauchen, Feedback brauchen etc. Wichtig ist trotzdem, dass da nicht zu große Abhängigkeiten entsteht, oder? Und dass quasi nicht immer darauf verlassen wird, dass man sagt, mach das. Das ist ja, was ich eben nicht erreichen möchte, weil die Entscheidung muss quasi der Unternehmer selbst treffen, beziehungsweise die Unternehmerin. Und jetzt Vergleich Mentor, Business Angel, auch da wiederum, ein Mentor investiert jetzt normalerweise nicht gleich in ein Startup, ein Business Angel auf alle Fälle, und zusätzlich bringt er noch quasi all diese Eigenschaften als Sparring Partner mit rein. Und das ist unterschiedlich. Das kann sein 2 Stunden die Woche, das kann sein 2 Stunden im Monat, wobei ich das dann zu wenig halten würde. Aber auf alle Fälle ein regelmäßiger Austausch, wöchentlich, alle 2 Wochen etc. Das ist ganz, ganz wichtig, weil dann siehst du auch, okay, hat das Startup Fortschritte gemacht? Ja, nein, etc. Woran muss man noch schrauben? Sonst darf man auch nicht vergessen, wenn ein Mentor jetzt sich nicht beteiligt etc., dann sind natürlich der Beweggrund, die Motivation dahinter, warum man das macht, andere, als würde ich mich als Business Angel involvieren, oder? Ein Business Angel investiert, das heißt, er möchte ein Return on Investment haben mit der Zeit, das darf man nie vergessen. Das heißt, für ihn ist es auch eine Anlage, einfach eine Wertanlage. Gleichzeitig aber arbeitet er gerne mit den Teams zusammen, das kommt dann oben hinzu. Mentor hingegen, wenn er nicht beteiligt ist, was sind dann die Motivationen dahinter? Entweder macht es einfach so gerne in kind oder, weiß nicht, er macht das auf Honorarbasis etc. Also ich glaube, da muss man noch ein bisschen unterscheiden.
Ja, sehr spannend. Du trittst ja darüber hinaus in den letzten Jahren auch als Founding-Partner auf für viele Startups, zum Beispiel Caploi, Vendevio, Arti. Das sind ja alles sehr, sehr, sehr bekannte Startups. Da scheinst du auch ein gutes Händchen zu haben oder die Potenziale der Startups sehr gut zu erkennen.
Ja, also das wird man mit der Zeit dann sehen. Ich glaube, was wichtig ist, dass man akzeptiert, dass es jetzt nicht ein kurzfristiges Spiel ist oder so, sondern du involvierst dich, manchmal dauert es 5 Jahre, manchmal 10 Jahre, oder? Manchmal geht es auch früher, manchmal siehst du in den ersten 1-2 Jahren, super geht's ab. Aber ich glaube, das muss einem bewusst sein. Und ich bin in den letzten Jahren immer wieder als Founding-Partner aufgetreten, habe divers quasi mein Portfolio aufgebaut, mich sehr stark involviert, immer mit den Teams sehr stark zu tun gehabt. Und ob es dann wirklich alles aufgeht, wird man sehen. Ich glaube nicht natürlich, aber ich glaube, das muss man auch akzeptieren, dass manches besser funktionieren wird und manches weniger. Und manches einfach völlig der falsche Zeitpunkt. Oder jemand aus dem Gründerteam bricht halt weg, gesundheitlich, man weiß es ja nie. Ich glaube, damit muss man rechnen. Mittlerweile mache ich das natürlich jetzt weniger, weil ich jetzt bei der Wirtschaftskammer natürlich, das ist meine primäre Tätigkeit. Das heißt, jetzt habe ich nicht 20 oder 30 Startups, mit denen ich zu tun habe, sondern über 2600, mit denen ich zu tun habe.
Ja, ist eine ganz schöne Zahl. Was verstehst du denn oder wie definierst du denn für dich diese Rolle des Founding Partners? Wie unterscheidet sich das auch von den Rollen, die wir jetzt gerade bisher schon besprochen haben?
Also ein Founding Partner, wie der Name schon sagt, steigt schon bei der Gründung ein, oder? Das ist ganz wichtig. Ein Business Angel muss das zum Beispiel nicht machen und ein Mentor muss sich überhaupt gar nicht beteiligen. Aber ein Founding Partner heißt, er beteiligt schon sehr, sehr früh, weiß ich nicht, bei der Gründung. Das heißt, du bist von Beginn an dabei. Und jetzt ist die Frage, wie legst du die Rolle aus? Ist das jemand, der quasi nur Geld investiert oder operativ vor allem sich involviert, zum Beispiel über Sweat-Leistungen, also Sweat-Equity, also durch Arbeitsleistung bekommt da Anteile, oder eine Kombination? Ich selbst habe es immer kombiniert. Ich habe immer gesagt, okay, oder sagen wir so, mit der Zeit habe ich es dann kombiniert, zu Beginn noch nicht, aber mit der Zeit. Und da war es immer so, operatives Involvement über einen Zeitraum von 6 bis 12 Monaten mindestens und zusätzlich halt ein bisschen Cash, was noch reinkommt. Ich hätte natürlich gerne mehr investiert immer, größere Tickets, aber wenn halt nicht immer das Geld da zur Verfügung steht, kann man es halt nicht so einfach machen. Aber so war für mich die Rolle. Das heißt, bei der Gründung schon rein, operatives Involvement über einen gewissen Zeitraum, bisschen Cash.
Und worauf achtest du jetzt als Founding Partner bei der Auswahl von Startups, beziehungsweise worauf hast du geachtet bei der Auswahl der Startups, wo du jetzt eben als Founding Partner aktiv bist?
Ich habe es vorhin kurz angedeutet. Also erstens, wichtig ist für mich, dass ich mich mit dem Produkt selbst identifizieren kann. Nicht, dass ich es selbst gleich immer nutzen würde, weil das, wenn ich ein Robotics-Startup habe, weiß nicht, ob ich einen Roboter nutzen würde, wenn es im Bereich, weiß nicht, Intralogistik ist oder sowas. Aber zumindest, ich möchte es verstehen, ich möchte wissen, was der Sinn dahinter ist, warum es Kunden nutzen würden etc. Und ich finde, es sollte auch ein Produkt sein, das Mehrwert schafft für besonders viele Menschen. Oder, oder eine die gesamte Branche zum Beispiel, oder die gesamte Industrie. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann wird damit auch Impact geschaffen, wird quasi ein gesellschaftlicher Mehrwert geschaffen. Beispiel erzeugen wir dadurch quasi eine bessere Bildung oder bessere Ernährung oder reduzieren wir CO2-Ausstoß und solche Sachen. Das ist für mich auch ein wichtiger Faktor. Und letztendlich natürlich auch das Team. Sind das Personen, mit denen ich auch zusammenarbeiten kann, denen ich das zutraue? Sind sie voll dahinter? Haben sie wirklich extremes Commitment, die sagen, okay, das möchten wir jetzt umsetzen, haben sie die Ambitionen? Das sind schon entscheidende Faktoren, auf die ich schaue. Und letztendlich natürlich auch, ist der Markt dafür da? Das ist dann meistens objektiviert vor allem, machst halt eine Marktvalidierung, schaust dir an, okay, gibt schon Konkurrenzen, ja, nein, etc. Ist der Markt am Wachsen? Haben sie vernünftige Kundenrecherche gemacht? Haben sie Interviews geführt, etc.? Das sind so Faktoren, auf die ich schaue und wo ich sage, okay, oder wo ich darauf geschaut habe, investiere ich denn oder nicht? Und beteilige ich mich oder nicht? Und am Ende ist halt so, wenn eine gewisse Unsicherheit ist natürlich dabei, aber das ist ja das Reizvolle, oder? Dass du nicht weißt, geht das jetzt auf oder nicht. Also ist ein bisschen natürlich auch Gamblen und Risiko dahinter. Aber wenn das vorhanden ist, natürlich dann umso mehr.
Ja, und aus diesem Grund sind dann auch die, oder ist dann zumindest denn die Diversität der Startups entstanden, also quasi quer durch alle Branchen.
Genau,
ja. Gibt es dann in der Hinsicht ein übergeordnetes Ziel für dich beim Aufbau? Ich will jetzt nicht sagen Portfolio, weil ist es ja dann im Endeffekt nicht, aber schon beim Aufbau deiner Startups oder der Diversität an und für sich?
Naja, erstens, ich möchte natürlich mit diesen Unternehmen besonders viel Impact schaffen. Dieser Faktor wieder, okay, wie viel Impact erzeugt es, wie viele Personen sind davon betroffen. Das heißt, je mehr Personen dieses Produkt nutzen, desto besser. Wenn du, stell dir vor, du hast 10, 15 solcher Startups, mit denen du halt sehr eng zusammenarbeitest, und die schaffen halt oder die adressieren halt sehr, sehr viele Kunden, das ist natürlich ein tolles Gefühl. Das heißt, das ist so ein übergeordnetes Ziel, wie viele Personen profitieren von diesen Produkten, von diesen Startups, und ist dieser Impact erkennbar. Das zweite ist generell das Thema Unternehmertum in Österreich auch zu stärken. Gehen wir Richtung Entrepreneurship Education. Das heißt, einfach darauf schauen, dass wir einfach generell mehr Unternehmer und Unternehmerinnen haben. Auch schon früher, also Beispiel Moritz Lechner, damals der jüngste Startup-Gründer Österreichs mit 14 Jahren, oder 13, 14 Jahren glaube ich schon, war auch bei 2 Millionen mit seinem Startup Freebiebox. Und da bin ich auch eingestiegen. Und das ist halt eine junge Person. Und genau sowas möchte ich halt fördern, dass wir einfach junge Menschen haben, die schon früh wirklich quasi ins Unternehmerische hineinwachsen. Und das kannst du natürlich mit solchen Startups auch bewirken. Du kannst dir zeigen, was alles möglich ist, und dann hast du wiederum einen Effekt auf andere. Und letztendlich natürlich möchte ich auch einen Return on Investment haben, so wie eigentlich jeder, der sich irgendwo beteiligt haben sollte. Nämlich, dass dann auch mit der Zeit wiederum auch das Ganze ein gewisses Cash für mich generiert. Also durch einen Verkauf, einen Anteilsverkauf oder durch Gewinnausschüttung etc. Muss nicht sofort sein, sondern kann einige auch ein paar Jahre dauern. Aber das sind so Sachen, wo ich sage, okay, die führen so quasi in übergeordnete Ziele.
Wie bist du denn überhaupt mit den Rollenwechsel klargekommen? Also wenn man das nochmal so festhält, du hast ja angefangen als Founder, dann bist du in die Rolle als Mentor geschlüpft und jetzt dann später nochmal als Founding-Partner. Und da gab es ja dann doch verschiedene Rollenwechsel, die da stattgefunden haben. Und wie bist du denn damit klargekommen?
Sagen wir so, als ich damit begonnen habe, war jetzt nicht alles schon vor fix fertig definiert, okay, das muss es sein, so schaut mein Involvement aus, etc. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einen gewissen Plan hat, aber auch dann ein bisschen Raum offen lässt für so Anpassungen oder Weiterentwicklungen. Und so habe ich es auch gemacht. Nämlich, ich habe mir angeschaut, okay, was brauchen diese Gründer? Worauf achten die? Wie kann ich mich involvieren? Und dann, so wie du quasi mit einem Startup ein Produkt validierst, oder? Und schaust, okay, ist die Nachfrage da oder was braucht die Zielgruppe? So habe ich es auch gemacht. Ich habe mir einfach angeschaut, okay, was ist das Feedback, was braucht es? Und habe dann mit der Zeit immer stärker meine Rolle definiert, nämlich jemand, der frühphasig reingeht, teilweise sogar vor Vorgründung, der sich da involviert, operativ, auch länger bleibt, operativ, und ein bisschen auch mit investiert, damit halt quasi das Startup auch ein bisschen so ein Cashpolster hat, beziehungsweise sieht, okay, da ist jemand, der sich auch finanziell committet. Ich glaube, das ist auch wichtig, so als Zeichen, beziehungsweise als Zeichen zu setzen. Und so hat sich dann mit der Zeit diese Rolle definiert, und das hat begonnen mit erst normalem Mentoring und ist dann immer weitergegangen in Richtung halt Founding Partner, Company Builder, Angel Investor etc.
Ja, sehr, sehr spannend. Mich würde jetzt interessieren, wenn ich jetzt mit einem Startup sprechen würde, wo du beteiligt bist oder wo du als Founding Partner eingestiegen bist, was würden die Gründer erzählen, wie du bist? Welche Eigenschaften würden sie dir als Partner zuschreiben?
Ja, super Frage. Da muss man natürlich am besten sie selbst fragen. Aber was ich mir gut vorstellen kann, was als Antwort kommen würde, jetzt abseits vielleicht von dem einen oder anderen negativen Eigenschaft, versuche ich jetzt mal die positiven vorzuheben. Erstens jemand, der sehr committed ist und immer erreichbar ist, egal zu welcher Uhrzeit, an welchem Tag. Ich glaube, das ist auf alle Fälle eine Eigenschaft, die ich habe. Zweitens jemand, der auch sehr viel fordert, auch von den Gründerteams, der aber gleichzeitig auch selbst viel investiert, also nicht nur fordert, sondern auch selbst investiert. Auch jemand, der zumeist, sage ich mal, versucht, die Sache durchzudenken, zu planen und pragmatisch agiert, wobei ich auch emotional werden kann auf alle Fälle, aber ich würde sagen eher großteils in die Richtung. Das sind so Eigenschaften, wo ich denke, das würden quasi Gründerteams von mir sagen.
An dir schätzen. Ja, genau. Schön. Es kommt ja auch, wenn du mit so vielen Personen zu tun hast, und sich immer wieder auch zu Konflikten oder ja Meinungsverschiedenheiten, anderen Ansichten, die man eben hat. Hast du da für dich irgendwie Prinzipien, Regeln festgelegt, wie du mit sowas umgehst?
Also wenn man quasi anderer Meinung ist zum Beispiel. Und jetzt ich und das Gründerteam oder auch quasi innerhalb des Teams zum Beispiel.
Genau, also ja, wie du die Rolle jetzt einnimmst, wenn du Founding Partner bist, das ist die wahrscheinlich natürlich eine andere, aber auch als Investor bist du ja wahrscheinlich manchmal anderer Meinung als die Strategie, die sie dann tatsächlich verfolgen, oder? Ja,
also das kann passieren natürlich, passiert auch immer wieder. Und das sind so kritische Momente, wie gehst du damit um? Okay. Und ich bin jetzt so, ich bin jemand, davon überzeugt ist, am Ende sind es halt die Unternehmer, Unternehmerinnen, die müssen die Entscheidung treffen, weil quasi sie das Unternehmen führen. Und ich habe jetzt nicht dieselben Einblicke im operativen Tagesgeschäft, nicht im selben Ausmaß zumindest, wie das Gründerteam bzw. das Management oder halt das Team, das da quasi aktiv ist. Das muss man einfach auch sich bewusst sein. Das heißt, die sehen die Dinge anders. Gleichzeitig habe ich eine externe Sicht, eine Außenperspektive und beurteile die Dinge vielleicht auch teilweise sehr fundiert, okay, die sie zum Beispiel nicht sehen. Ich denke, es ist wichtig, frühzeitig zu kommunizieren, wenn man Entwicklungen sieht, die nicht so gut sind für das Unternehmen. Das ist ganz wichtig, also Klarheit und Transparenz in der Kommunikation, also auch ansprechen. Dann, wenn argumentiert wird, darauf schauen, okay, wie argumentieren Sie? Haben Sie quasi Ihre Recherche gemacht? Haben Sie Ihre To-Dos gemacht, etc.? Können Sie es argumentieren? Macht das Sinn? Ja, dann haben Sie so Zahlen runter auch gebrochen zum Beispiel? Und wird in Szenarien gedacht? Ja, nein. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man nicht nur sagt, das ist es und fertig, sondern dass man sich immer wieder um ein, zwei Szenarien überlegt und auch argumentiert. Aber am Ende, was bringt es jetzt als Gesellschafter, Investor, da quasi da reinzuschneiden, weil ich werde ja wahrscheinlich nicht das Unternehmen führen, 60, 70 Stunden die Woche, oder? Das wird ja quasi das Team selbst machen, selbst wenn ich mich operativ involviere, aber nicht im selben Ausmaß quasi wie Sie. Was wäre also quasi der negative Effekt? Die glauben nicht mehr dran, sie sind demotiviert und fallen weg. Was passiert dann? Ersetze ich das? Mache ich das selbst? Also ja. Ich glaube, das ist wichtig. Also man darf sich nicht zu sehr überall operativ einmischen, bei strategischen Entscheidungen ja Input geben und ja, wenn es gesellschaftsrechtliche Themen sind, braucht sowieso ein Zweidrittel Mehrheit oder ja. Eine einfache Mehrheit, also das gibt's ja auch. Aber am Ende, wenn du da immer zu sehr dich involvierst und einmischst, dann entsteht eine Abhängigkeit. Es führt zu Demotivation sehr wahrscheinlich und so wird das Unternehmen nicht funktionieren auf Dauer.
Aber ist es nicht dann auch manchmal der Moment, wenn du jetzt als Founding Partner oder Investor dabei bist, der Moment, wo du dir vielleicht dann denkst, ach, ich würde schon gern auch selber nochmal in der Founder-Rolle sein und eben genau diese Entscheidungen auch selbstverantwortlich für das Unternehmen treffen können?
Naja, schon. Es kann schon passieren, dass das der Fall ist, aber ich kann meiner Meinung nach nur diesen Anspruch haben, wenn ich am Ende wirklich dann bereit bin, das zu machen, oder? Wenn ich nur sage, ich würde es viel besser machen und hier und da, ja, schön und gut. Aber das bringt nichts. Also entweder ich sag's, meinst du und mache es dann auch oder ich lasse es. Ja, es kann passieren. Aber auch da wiederum, ich sehe das so wiederum das Thema Entrepreneurship Education, du musst die Leute auch die Entscheidung selbst treffen können und nicht du. Am Ende kannst du nicht dich in 10 verschiedene Unternehmen involvieren, sondern das müssen die Teams selbst machen. Und ja, das wird eher funktionieren, als würde ich versuchen, mich überall zu involvieren.
Und neben all diesen Aktivitäten bist du jetzt ja auch schon seit Dezember 2020 für die Startup Services beim WKO zuständig. Wie kannst du denn diese Aktivitäten am besten zusammenfassen?
Also meine neue Rolle, oder?
Ganz genau, ja.
Also drei thematische Schwerpunkte. Das eine ist, eine zentrale Ansprechperson innerhalb der Wirtschaftskammer Österreich zu schaffen, speziell für Startups. Und da reden wir von knapp über 2600 plus alle potenziellen Gründer und Gründerinnen, die dazukommen. Die Position wurde jetzt zum ersten Mal geschaffen auf Bundesebene, die habe ich dann übernommen. Und mal als einfach als Ansprechperson da sein, dass die Startups sagen, okay, ich möchte mich mit dem über ein Thema austauschen. Zu wem kann ich gehen? Zum KAMIS, zum Head of Startup Services der Wirtschaftskammer Österreich. Das ist mal das Erste. Diese Greifbarkeit, dieses okay, er ist da. Das Zweite ist, dass man natürlich auch intern innerhalb der Wirtschaftskammer die Kompetenz mit Hinblick auf Startups, Technologie, Innovation erhöht, erweitert. Damals sogar intern ein eigenes Ausbildungsprogramm gestartet für alle Gründerservices in Österreich, also allen Landeskammern, nämlich die WKO Education Initiative. Und Ziel ist einfach, dass man auch lokal dann überall Personen hat, die halt wirklich auf Augenhöhe und mit derselben Sprache halt mit Startups sich auseinandersetzen können. Das Dritte ist natürlich die klassische Interessensvertretung. Also was für Forderungen brauchen wir, was für Rahmenbedingungen brauchen wir in Österreich, damit einfach Startups mal florieren können. Und da gibt es natürlich erstmal mit den Startups selbst sehr, sehr viel Abstimmung und dann natürlich in verschiedensten Arbeitsgruppen mit den Ministerien, mit anderen Sozialpartnern, mit anderen Non-Profit-Organisationen oder Organisationen, wo wir einfach dann gemeinsam zum Beispiel Forderungspaper aufsetzen. Letztens jetzt wieder ein eigenes Positionspapier mit der AIA, mit der AFCO, mit der Jungen Wirtschaft und der Wirtschaftskammer Österreich, mit halt quasi 5 so konkreten Forderungen, beispielsweise neue Rechtsform, Mitarbeiterbeteiligung etc. etc. Das sind so Sachen natürlich, die auch sehr, sehr relevant sind. Und schauen wir mal, in welche Richtung es noch geht, weil meine Position sich vor allem so mit Themen wie Innovation, Digitalisierung etc. beschäftigt, bin ich natürlich in allen großen Innovationsinitiativen der Wirtschaftskammer mittlerweile involviert. Und das ist auch gut, das macht Spaß und man, ja, da kann man sich gegenseitig gut ergänzen auch.
Ja, auf das Positionspaper kommen wir später nochmal zu sprechen, aber jetzt habe ich erstmal was herausgehört, wo ich dann nochmal kurz nachhaken muss. Also wir intern definieren ja Startups in der Art, dass jetzt beispielsweise Gewerbegründungen nicht damit hineinzählen. Wie definiert ihr das denn jetzt beim WKO intern, also den Begriff Startup oder überhaupt Startups?
Also wir haben da so 4 Faktoren, an denen wir ein Startup ausmachen. Und jetzt will ich quasi gar nicht mal so die offizielle Gründung aussprechen, man kann das auch als Faktor nehmen, es muss gegründet sein, es muss eingetragen sein. Gibt es aber natürlich auch zum Beispiel jetzt viele Spin-offs oder Studententeams, die zum Beispiel ein erstes Startup haben, aber noch nicht offiziell gegründet haben. Okay, aber die quasi schon an etwas arbeiten. Also wir haben 4 Faktoren. Erstens jünger als 10 Jahre ab der Gründung selbst. Okay, das heißt ein Zeitfaktor bis maximal 10 Jahre. Das zweite ist, das Startup muss wirklich signifikantes Umsatz-, Beschäftigungs- oder halt auch Userwachstum anstreben. Wobei dieses Userwachstum, das habe ich quasi dann jetzt ergänzt, aber es gibt halt Startups, die in den ersten Jahren überhaupt keinen Umsatz machen und auch Personalseite gar nicht so wachsen, aber dafür massiv an User aufbauen. Okay? Mhm. Beispiel Spock. Die haben die ersten 5 Jahre keinen Umsatz gemacht, aber massiv halt User aufgebaut. So bis zu 10 Millionen, ich weiß nicht, aber wirklich im Millionenbereich. Das heißt, das ist auch ein wesentlicher Faktor, nämlich dass ich den Fokus drauf habe und das dann umsetze. Drittens, Skalierbarkeit und gekoppelt zum einen an die Internationalisierung. Das heißt, ich habe ein Geschäftsmodell, das skalierbar ist, deswegen hast du so viele Startups, die sich aus dem SaaS-Bereich kommen, also Software as a Service, das lässt sich leicht skalieren, das entwickelst du und dann kannst du es quasi weltweit halt vermarkten, über eine Website etc. Aber ich finde auch wichtig, nämlich diesen Fokus auf Internationalisierung. Ganz, ganz wichtig, und wenn man sich die Zahlen anschaut, über 80-90% aller Startups in Österreich sind schon in irgendeiner Form international aktiv. Das kann jetzt auch beinhalten jetzt nur Deutschland, aber auf alle Fälle ganz, ganz wichtig, diese Internationalisierung. Und als letzter Faktor und abschließend, es braucht eine technologische Innovation oder halt ein innovatives Geschäftsmodell. Und wenn ich sage technologische Innovation, meine ich jetzt nicht etwas, was es noch nie gab, weil das ist fast nie der Fall, In irgendeiner Form wird schon immer irgendwas in die Richtung geben. Aber wie differenziere ich mich von den bestehenden Produkten? Was sind die Merkmale, die mein Produkt von einem anderen unterscheiden? Das ist quasi die Innovation, von der ich spreche.
Ja.
Und das heißt, die Interessen genau dieser beschriebenen Zielgruppe habt ihr dann eben in diesem Positionspapier, was du gerade vorhin angesprochen hast, gemeinsam mit WKO, Junge Wirtschaft, AIEA, verfasst. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, was waren da eure zentralen Punkte?
Also erstens ganz, ganz wichtig, Mitarbeiterbeteiligung. Nämlich als Startup möchte ich ja vor allem frühphasig die besten Leute auch an meinem Unternehmen beteiligen. Nur aktuell ist halt die Lösung, die wir haben, entweder ich beteilige sie direkt im Unternehmen und es wird zumeist eine GmbH sein, also eine Kapitalgesellschaft. Und das Problem ist aber, wer das schon mal gemacht hat operativ, und ich kann davon sprechen, ich habe Unternehmen mit 50 Gesellschaftern, die direkt beteiligt sind, damit kannst du halt nicht effektiv, effizient agieren. Du brauchst überall für alles Abstimmungen etc. Das hindert eher quasi das Unternehmen von Skalierbarkeit. Oder du arbeitest mit so virtuellen Anteilen, VSOP, Virtual Stock Option Plan etc. oder Employee Stock Option Plans und so weiter, so VSOP, ESOP etc. Und das sind so virtuelle Beteiligungen, wo ich gar nicht jetzt im Firmenbuch stehe, nicht direkt beteiligt bin. Es gibt zwar einen Vertrag und wenn es dann zum Exit kommt, bekomme ich dann quasi meine Ausstattung. Das Problem ist halt, erstens, es ist rechtsunsicherer und zweitens, die Besteuerung ist halt viel, viel größer, als wäre ich halt anders, beziehungsweise wie man es international auch kennt, an dem Unternehmen beteiligt. Deswegen ganz wichtig, wie schaffe ich ein Konstrukt, wo ich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen relativ schnell, leicht beteiligen kann. Das brauchst du auch, weil als Startup bist du in Konkurrenz international mit den besten und erfolgreichsten Tech-Unternehmen. Und wie schaffst du jemanden davon überzeugen, zu dir zu kommen, frühphasig? Das Geld ist nur ein Fakt, aber natürlich, und die Selbstidentifikation und ich muss mich ausleben etc. Aber die Mitarbeiterbeteiligung ist sehr, sehr wesentlich. Okay?
Habt ihr da, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, habt ihr da bestimmtes Modell aus anderen Ländern euch wahrscheinlich angeschaut und überprüft, was da mit unseren rechtlichen Rahmenbedingungen am besten zusammenpassen wird? Und wenn ja, welches Land war da vielleicht das konkrete Vorbild?
Naja, das ist ja jetzt noch nicht fix etc., in welche Richtung es geht, aber es gibt auch mehrere Modelle. Aber was wichtig ist, dass erstens, das ist unbürokratisch ist, nicht aufwendig ist, jemanden zu beteiligen, dass man als erstes, dass es schnell geht, okay, und nicht, dass ich quasi Notariatsakt brauche und dann hast du hier und da wieder Eintragungen und hier und da, es ist Zeit, Kosten und so weiter, also es muss schnell gehen, das ist ganz wichtig und da gibt es verschiedenste Länder, die das halt schon machen, also von, nehmen wir Modelle in der Schweiz, in Deutschland, in Großbritannien bis hin zu den USA etc. und das hängt natürlich vom jeweiligen Gesellschaftsrecht ab und da gibt es halt große Unterschiede, aber da kann man es leichter, schneller etc. machen. In der Schweiz zum Beispiel, die kleine AG wurde ja eingeführt vor einigen Jahren und mit einer AG kannst du halt Personen viel leichter und schneller beteiligen. Aber hat wiederum andere Nachteile, aber das nur als Beispiel. Das ist mal das eine. Das heißt, es sollte unbürokratisch gehen, es sollte schnell gehen und jetzt ist so, aktuell, wenn ich jetzt jemanden beteiligen möchte, einen Mitarbeiter in meinem Startup, und ich sage, okay, WSOP ist kein Modell, sondern halt nur die Direktbeteiligung, bin ich wirklich Eigentümer, Miteigentümer dieses Unternehmens und habe dieselben Stimmrechte wie jede andere Gesellschaft. Und das Thema ist aber, wenn ich plötzlich jetzt 30, 40 Leute habe zum Beispiel, 100 Leute als Eigentümer bei der Gesellschaft und jeder hat Stimmrecht, das kann nicht funktionieren. Das war das Beispiel, was ich gebracht habe. Ich habe selbst Unternehmen mit sehr vielen. Das verhindert vieles. Das macht das gesamte Wachstum langsamer. Es wirkt wie ein Dämpfer. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, die Mitarbeiter wollen jetzt nicht bei jeder Entscheidung da überhaupt mitmachen, sondern sie wollen, okay, wenn es zu einem Verkauf kommt, wenn es zu einem Exit kommt beispielsweise, möchten sie was dran verdienen, weil sie es ja mit aufgebaut haben, weil sie frühphasig reingekommen sind. Und da kommen wir jetzt quasi zum Modell. Wie kann man das koppeln? Ja, man kann sagen zum Beispiel, man beteiligt jemanden relativ leicht und innerhalb eines gewissen Zeitraums muss man dann quasi in einer Form zum Beispiel dann auch die Steuer zahlen, weil wenn man sich das anschaut, wenn ich Anteile am Unternehmen bekomme, hat das ja einen Geldwert, oder? Abhängig von der Bewertung. Das ist ja eine Leistung, das wird normalerweise besteuert. Und das kann man sagen, man nimmt einen Zeitfaktor, weil innerhalb der ersten 10 Jahre muss quasi die Steuer drauf gezahlt werden. Oder ich sage, nein, erst beim Exit-Szenario, und das wäre zum Beispiel das amerikanische Modell, erst wenn das Unternehmen verkauft wird, dann sollte auch in irgendeiner Form überhaupt steuerlich was aktiv werden. Aktuell ist so, entweder ich beteilige jemand direkt mit allen Stimmrechten etc., was den gesamten Prozess verlangsamt und eher nachteilig für das Unternehmen ist und Notariatsakte erfordert und kostspielig ist und alle Gesellschafter, vor allem wenn sie international verteilt sind, irgendwie immer involviert werden müssen, das ist das eine. Oder ich mache es halt Richtung halt virtuelle Beteiligung, was halt rechtsunsicherer ist und was halt von der Besteuerung auch ungünstig ist eher für den Mitarbeiter. Ja, das sind so, wenn man das einfach zusammenfasst, im Detail hat.
Du hast es ja selber schon gesagt, dass es in dem einen oder anderen Land ja bereits Modelle gibt, die ja durchaus funktionieren. Was glaubst du aber, sind die Faktoren dafür, dass es eben in Österreich noch nicht so greift wie in anderen Ländern? Oder überhaupt noch nicht umgesetzt wurde überhaupt?
Naja, also es gibt sicher mehrere Faktoren, die das beeinflussen. Das hat sicher einmal, wie wir quasi jetzt als Land aufgebaut sind, von den Abstimmungen her, wer wie involviert wird etc. Da setzen wir hier in Österreich, das ist meine Erfahrung der letzten 9 Monate, dass da besonders viele auch dann involviert werden, verschiedenste Ministerien, die man zu tun haben, bis hin zu den Interessensvertretern, Sozialpartnern etc. Das führt natürlich logischerweise zu mehr Abstimmungen und längeren Prozessen, oder? Wenn das quasi zentral von jemandem gesteuert wird, de facto meistens schneller. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist was anderes, aber ja, so ist es halt. Das Zweite ist, dass sicher noch nicht das Bedürfnis in der Größenordnung schon gesehen wurde bis dato. Startups in Österreich, seit wann gibt's, ist es ein Thema, 2009, 2010, es ist noch ein verhältnismäßig jüngeres Ökosystem als in anderen Ländern, vergleicht das mit Israel, vergleicht das mit den USA und so weiter. Diese Scale-Ups, wo du sagst, okay, du hast in Österreich jetzt Startups, die wirklich massiv wachsen, hunderte, 200, 300 Leute, die sprudeln jetzt langsam Stück für Stück raus. Sind es die Bitpandas dieser Welt, Bitpanda, Blockbit, ich weiß nicht, GoStudent und so weiter, und auch N26 davor, die sprudeln jetzt langsam raus und es wird immer wichtiger, immer eminenter, dass man ein Modell auch schafft für solche Unternehmen, dass sie auch leichter Mitarbeiter beteiligen können. Ich glaube also, jetzt beginnt das oder hat es begonnen, dass es eine gewisse Reichweite erzeugt, jetzt nicht nur medial, sondern auch im politischen Bereich und in den verschiedenen halt Administrationen, in den Verwaltungen, dass man sieht, okay, da ist der Need dahinter. Das heißt, davor hat man es gar nicht so gesehen, aber jetzt kommt immer auch mehr das Erfordernis als Standort, weil man natürlich auch mit anderen Standorten konkurriert, dass man da was macht. Und das sind meiner Meinung nach die Faktoren, die dazu geführt haben.
Welche Themen habt ihr als Arbeitsgruppe quasi in dieses Positionspapier noch reingepackt, neben der Mitarbeiterbeteiligung?
Jetzt haben wir natürlich sehr viel darüber gesprochen, ja. Was gibt's noch? Also Mitarbeiterbeteiligung spielt natürlich im Größeren quasi in die neue Rechtsform rein. Ob das jetzt eine neue Rechtsform ist, eine Reform, sagen wir dahingestellt, aber es geht darum, dass ich, so wie auch die EU Startup Nation Standards quasi es sagen, also eine Deklaration, wo wir auch als Österreich dabei sind, wo man EU-weit beziehungsweise europaweit so Standards schaffen möchte für Startups, dass man schnell, günstig und unbürokratisch einfach sein Startup, sein Unternehmen gründen kann. Und Mitarbeiterbeteiligung wäre wiederum eine Komponente dieser neuen Rechtsform, oder dass ich halt relativ leicht meine Mitarbeiter beteiligen kann. Genau, das quasi als nächster Punkt. Man sieht es auch, wenn man sich statistisch das anschaut, im Vergleich zu anderen Ländern, dort, wo eine Gründung relativ leicht ist und schnell ist und unbürokratisch ist, dass da die Zahlen wirklich in die Höhe schießen. Das heißt, es ist ein Faktor, der dazu führt, ob ich jetzt mehr Gründung habe oder nicht. Und wir brauchen in Österreich sicher mehr Gründer und Gründerinnen und vor allem auch mehr Startups. Also 2600 Startups und jedes Jahr kommen halt 450, 500 dazu, ist jetzt nicht massiv, oder? Nimm das Beispiel Israel, da redet man von dreimal so vielen Startups, okay? Und Israel ist jetzt nicht besonders viel größer als Österreich. Das heißt, das ist der nächste Punkt. Und dann geht es halt sehr stark Richtung halt Kapitalmobilisierung. Das eine, dass ich quasi so etwas wie den Beteiligungsfreibetrag, was wir sehr stark fordern. Und dann nehmen wir einfach Beispiele aus auch wiederum UK, der Schweiz oder Deutschland, wo es ja quasi solche Modelle schon gibt, dass ich für so Investitionen, nicht nur in Startups, sondern auch KMUs, als natürliche Person, dass ich einen Teil davon steuerlich absetzen kann. Und wenn man sich anschaut, was das für plötzlich Investments befeuert hat in diesen Ländern, dann weiß man ja schon, was funktioniert und in welcher Form es funktioniert. Weil was würde hier passieren? Es gibt ja viel Kapital in Österreich, nur wenn man sich anschaut, diese Durchdringung von, hey, eine natürliche Person investiert in ein KMU oder Startups zum Beispiel, also wenn man sich das in Zahlen runterbricht, ist sehr gering, oder? Wo investieren die meisten? Was sind Immobilien, vielleicht Sparbuch etc.? Aber das ist ja jetzt nicht immer eine moderne, gängige Form, ist ein Teil, das ist auch wichtig, aber nicht nur. Und wenn man jetzt ein Vehikel schafft, einen Beteiligungsfreibetrag, wo ich sage, okay, ich investiere 100.000 und kann quasi einen Teil davon steuerlich absetzen und bekomme es quasi, wenn meine Steuerlast wieder reduziert, super. Und die Effekte sehen wir halt in UK, wo plötzlich in der Masse, in der Breite Leute begonnen haben, direkt so in Unternehmen zu investieren. Und warum erwähne ich besonders KMUs? Weil es ja nicht nur Startups gibt, für die mehr Investment sinnvoll sein kann, sondern auch KMUs. Die wollen ja auch digitalisieren, die wollen auch innovieren. Das heißt, das wäre ein Mittel, um mehr in die Breite zu gehen und wo plötzlich viel mehr Leute auch beginnen würden zu investieren und nicht jetzt nur diese professionellen Investoren. Okay, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da in die Breite gehen. Mhm. Das ist der eine Punkt zum Thema Kapitalmobilisierung im Inland jetzt. Was noch ist, wir haben letztes Jahr ein sehr erfolgreiches Vehikel gehabt im Startup-Bereich, nämlich der Covid-Startup-Hilfsfonds, wo war quasi, der war so aufgebaut, Startups, die quasi aufgrund der Covid-Krise betroffen waren, wenn die zum Beispiel Eigenkapital aufnehmen, dass dann genauso viel wiederum als Zuschuss quasi vom Bund, vom Staat etc., in dem Fall war das die AWS, so aus der Wirtschaftsservice, zugeschossen wird, der dann irgendwann natürlich rückgezahlt werden soll. Aber es war ein sehr erfolgreiches Mittel. Man hat gesehen, wie schnell quasi dieser Topf von 50 Millionen aufgebraucht wurde. Und jetzt geht es nicht darum, dass wieder das der Neuen, wir wollten das, wir haben es versucht, wir haben alles dran gesetzt, es hat nicht funktioniert. Aber es ist ein ähnliches Vehikel, wo man sagt, okay, eine Art Fonds, der Eigenkapital in Startups und vor allem KMUs halt stärkt. So etwas bräuchte man. Okay? Kann man auch als eine Art Zukunftsfonds zum Beispiel positionieren. In Deutschland ein Zukunftsfonds von 10 Milliarden aufgesetzt, der genauso quasi ähnlich aufgebaut ist. Das heißt, wir haben den Beteiligungsfreibetrag. Wir haben dann quasi eine Art Zukunftsfonds, beziehungsweise generell die Stärkung von Eigenkapital, vor allem auch in KMU. Und als letztes geht es darum, dass man diese institutionellen Investoren, die es in Österreich gibt, diese großen, diese Pensionskassen, diese Versicherungen, die Banken, die Stiftungen, wo wirklich viel Geld vorhanden ist, dass man denen auch ein Vehikel gibt, wo sie beginnen, zum Beispiel in Startups und KMU vermehrt zu investieren. Wenn wir das aktivieren können, und dann nehmen wir Beispiele aus Skandinavien, nehmen wir Beispiel aus den USA, was das an Kapital erzeugen kann, weil das braucht man. Wir sehen, die Startups, die wir haben in Österreich, sind qualitativ sehr gut, sie bekommen immer mehr Investments, aber wenn es um große Investment geht, 50 Millionen, 100 Millionen, wo kommt das Geld her? Teilweise auch, meistens aus dem Ausland und nicht nur Europa, sondern meistens aus Nordamerika oder Asien. So, jetzt sage ich, hier ist eh Geld da und wir wollen natürlich auch in unsere Unternehmen stärken. Dann müssen wir ein Vehikel schaffen, wo diese großen institutionellen Investoren auch quasi bereit sind zu sagen, okay, ich investiere jetzt. Und das ist aktuell nicht möglich, sehr schwierig. Und deswegen braucht es auch dahingehend eine Art eigenen Dachfonds, der quasi genau dazu führt, dass einfach da auch plötzlich mehr Kapital zur Verfügung steht. Und wenn wir das schaffen, diese 5 Punkte, also von Mitarbeiterbeteiligung, eine neue Rechtsform bzw. eine Reform, dann halt all diese finanziellen Mittel wie Beteiligungsfreibetrag etc., dann können wir wirklich abheben. Und das ist wichtig, weil die anderen Länder schlafen ja nicht. Die anderen Länder, die wachsen auch weiter. Jetzt haben wir mehr und mehr größere Investments in Startups bei uns, aber die anderen auch. Das heißt, wie wollen wir uns quasi in Zukunft, jetzt und auch in Zukunft positionieren? Da müssen wir jetzt quasi die Sache machen und nicht in 10 Jahren.
Mit dem Positionspapier habt ihr ja dann schon eine ganz gute Arbeit auf die Beine gestellt. Und wenn ich jetzt noch mal kurz zurückerinnern darf, im Dezember 2020, wo du eingestellt wurdest, sagtest du, dass du politische Übersetzungsarbeit für Startups leisten möchtest. Über dieses Positionspapier hinaus, wie sehr oder wie gut ist dir das bisher gelungen?
Naja, ich meine, so 9 Monate ist jetzt nicht besonders viel Zeit in dem Umfeld, wo ich aktiv bin. Ich glaube, das ist halt ein Middle- and Long-Game. Ich glaube, das muss einem bewusst sein, Gewisse Sachen kannst du schneller umsetzen, gewisse Sachen dauern Jahre. Und wenn man sagen, okay, man will so eine Art das Mindset zumindest weiterentwickeln, verändern etc., dann ist es etwas, wo du mit vielen sprechen musst, viel argumentieren musst, wo du eine Maßnahme nach der anderen umsetzen musst, damit sich das etabliert und neue Generationen auch nachkommen. Thema Entrepreneurship Education habe ich schon mehr angesprochen. Wenn wir wollen, dass in 10 Jahren einfach viel mehr Gründer-Spirit in Österreich ist, müssen wir jetzt beginnen und die Effekte sehen wir in 10 Jahren. Das heißt, es ist ein Middle- and Long-Game, kein Short-Game. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und Übersetzungsarbeit, ich glaube, das, was am erfolgreichsten sein kann, ist, dass man einfach diese verschiedenen Stakeholder zusammenbringt, wo wirklich offen und transparent ausgesprochen wird, was funktioniert, was nicht. Das ist mal der erste Schritt. Und ja, es gibt hier und da Roundtable, aber dann muss es auch wirklich umgesetzt werden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke einfach, es braucht noch mehr Leute aus der aus dem praktischen Umfeld, die quasi all in diesen öffentlichen Verwaltungen, auch in der Wirtschaftskammer und so weiter, die direkt aus der Praxis kommen und sagen können, wie schaut es da aus? Du brauchst natürlich auch die Theorie, die sehr wichtig ist, aber du brauchst auch immer mehr Leute, die quasi wirklich in der Praxis diese Erfahrung selbst gemacht haben. Ich gebe ein konkretes Beispiel, die Rot-Weiß-Rot-Karte für sonstige Schlüsselkräfte, beziehungsweise Schlüsselkräfte allgemein, aber auch die für Startup-Gründer. Das ist ein großes Thema aktuell bei vielen Scale-Ups in Österreich. Beginnen von Bitpanda bis hin zu Meister. Die sagen, die wollen mehr Jobs schaffen, die wollen mehr investieren, aber es geht nicht für sie, dass es 4 Monate dauert, bis jemand den Antrag bewilligt bekommt oder nicht. Warum? Weil die sind im Wettbewerb mit internationalen Unternehmen und die Top-Leute warten nicht 4 Monate, bis sie Bescheid bekommen, sondern sie entscheiden sich für jemand anders. Und das kann man nur erkennen oder wissen, wenn man es selbst durchlebt hat. Ich habe es selbst durcherlebt. Ich weiß, wie ineffizient das sein kann, wie lange es dauern kann, etc. Und da geht es jetzt nicht zu sagen, okay, oder die sagen, okay, die machen es schlecht, die machen es gut und so weiter, sondern es geht einfach zu zeigen, hey, das ist ein Thema. Und jetzt kommen immer mehr Scale-Ups, jetzt kommen immer Finanzierungsrunden und es wird nicht kleiner, es wird größer. Das heißt, wir werden immer mehr Startups sehen, die Probleme damit haben und dann diese Jobs nicht in Österreich schaffen, sondern im Ausland. Ganz einfach. Weil dort die Prozesse schneller sind.
Und jetzt hast du ja natürlich schon viele Ansätze genannt, also auch viele visionäre Ansätze. Welche Visionen hast du denn darüber hinaus für Gesamtösterreich? Nicht nur aus der Rolle heraus des Head of Startup Service, sondern natürlich auch, weil du die Startup-Szene beziehungsweise das Startup-Ökosystem ja schon sehr lange kennst.
Ja, also was sind für mich so die wesentlichsten Ziele? Erstens, ich möchte, dass diese unterschiedlichen Unternehmensprofile viel stärker zusammenarbeiten. KMU, Startups, Corporates. Und zwar strategisch, dass man quasi nicht alles selbst entwickelt und die Corporates zum Beispiel haben eigene Startup-Programme schon gemacht, die machen das teilweise auch schon, aber im Bereich Mittelstand und auch kleinere Unternehmen, das ist noch nicht so gang und gäbe und ich möchte, dass das der Standard wird, dass man quasi zusammenarbeitet, das heißt strategisch zusammenarbeitet, kooperiert und das führt dann zu mehr Innovation für alle. Und da gibt es jetzt eine Maßnahme, eine Initiative, die wir gestartet haben, InnoUp, Innovation Up, wo es genau darum geht. Österreich hat 5 Challenges ausgeschrieben, von Mittelstand, von Corporates, von KMU und so weiter, in verschiedensten Bereichen, mit einem sehr starken halt Impact-Fokus, also zum Beispiel im Bereich Umwelt und so weiter. Und Startups sollen die lösen. Am Ende soll es eine strategische Partnerschaft zwischen denen geben. Und das einfach zu befeuern, das ist das Erste. Das heißt, viel mehr Zusammenarbeit zwischen denen und nicht selbst das versuchen, alles zu machen. Okay? Ich setze sehr stark darauf. Nummer 2, so Themen wie natürlich Female Entrepreneurship, aber auch alles, was Richtung Vielfältigkeit geht. Das auch zu stärken. Wir brauchen vielfältigere Teams. Wir brauchen Personen mit unterschiedlichem kulturellem Background. Wir brauchen mehr weibliche Gründerinnen und so weiter. Das sind so Themen, über die wir halt verschiedenste Maßnahmen quasi initiieren, um das zu stärken. Okay. Das dritte Thema, generell natürlich Startups auch in der Kammer immer stärker zu positionieren. Das hat begonnen mit der eigenen Position, die ich jetzt ausübe. Aber auch das immer stärker zu manifestieren. Das sind so Sachen, die für mich strategisch sehr wichtig sind. Und als letztes und wahrscheinlich am wichtigsten, Entrepreneurship Education. Ich habe es jetzt schon öfters gesagt in dem Talk, aber ich will es nochmal betonen. Ich möchte, dass wir in Österreich einen Entrepreneurship Funnel haben, der im Kindergarten beginnt und dann quasi nach der Schule und nach dem Studium dann weitergeht. Dass man von Beginn an schon unternehmerische Kompetenzen stärkt, dass man in der Unterstufe damit weitermacht, dass man es institutionalisiert. Zum Beispiel gibt es das Trio-Modell für die Oberstufe, das ja 2023, 2024 umgesetzt werden soll, mit eigenen Lehrfächern, dass man aber auch schon frühphasiger damit beginnt und dann wirklich einen Entrepreneurship-Funnel aufbauen, sodass es auch direkt nach der Schule schon mehr Ausgründungen gibt und spätestens aber nach der Hochschule. Ich glaube, diese Schlagzahl an guten Unternehmer und Unternehmen in Österreich, die müssen wir erhöhen. Und das beginnt oder das ist möglich, wenn wir frühzeitig ansetzen. Und da gibt es tolle Programme schon da draußen. Also das Junior-Programm, da sind wir auch sehr stark drin in Oberstufen. Die Entrepreneurship-Woche, die jetzt quasi zum ersten Mal initiiert wurde. Und es gibt auch schon Volksschulen, Kindergärten, die sich halt mit diesem Thema beschäftigen. Aber es ist noch nicht der Standard. Und ich glaube, wir müssen einen Standard schaffen, wo es halt eben dieser Entrepreneurship-Funnel plötzlich möglich wird. Und dass wir dann in 10 Jahren 10-mal so viele, 20-mal so viele Gründer und Gründerinnen haben. Ich glaube, das ist das ultimative Ziel.
Ich höre das so ein bisschen, oder eigentlich sehr viele Maßnahmen oder Empfehlungen heraus, die auch im World Economic Forum beschlossen wurden, wo du ja auch mal aktiv warst als Digital Leader. Und das ist wahrscheinlich mit Absicht dann auch so, ne, dass sich die Visionen da widerspiegeln, und natürlich hattest du ja auch Einfluss darauf.
Ja, also ich war beim World Economic Forum war ich European Digital Leader, gab es 80 europaweit, die halt quasi an so Digitalisierung Europas gearbeitet haben. Da haben wir auch ein einiges Paper dazu veröffentlicht. Und ich meine, viele Ziele sind deckungsgleich, oder? Du sagst, okay, du musst innovativer werden, wir müssen uns moderner aufstellen, wir brauchen mehr Unternehmer, Unternehmerinnen. Das ist ja oft deckungsgleich. Und das ist ja der erste Punkt, den ich angesprochen habe, mehr Zusammenarbeit. Warum? Weil du musst ja nicht alles neu erfinden, weil es das irgendwie schon gibt. Du musst nur wissen, dass es das gibt, und dann müsst du zusammenarbeiten. Dasselbe ist hier. Wenn man quasi einen Überblick hat, okay, wo gibt's schon was, wo gibt's schon Vorschläge, dann nimmt man einfach das Beste heraus, ergänzt das quasi mit seinem eigenen Feedback, seiner eigenen Ideen, und dann hat man schon. Und dann ist aber wichtig, es umzusetzen. Nicht zu sagen, das ist das Paper, sondern setzt man es um. Und beim World Economic Forum, die beschäftigen sich viel um so Themen wie Innovation, Nachhaltigkeit, Green Tech, Startups etc. Das ist ein Schwerpunkt dort. Und das hat natürlich auch gut in meine Position da reingepasst, dass ich diesen Background damit reingebracht habe. Und ich glaube auch wichtig, dass wir in Österreich jetzt nicht nur österreichisch denken, sondern europaweit und auch international. Das beginnt damit, dass ich schon darauf schaue, dass wir noch mehr internationalisieren. Österreich ist im Export sehr stark. Kann man sicher noch stärken, auch schon frühphasiger. Und dass man auch mehr einfach da auf Zusammenarbeit setzt. Wie machen es auch andere europäische Länder? Wie kann man da zusammenarbeiten? Etc.
Wenn du ja da auch in der Startup-Szene quasi immer sehr weit über den Tellerrand rausblickst, gibt es da auch Punkte, wo das österreichische Startup-Ökosystem quasi ein Vorbild für andere ist?
Naja, also gibt es natürlich auch. Schaut sich zum Beispiel an, das Thema, dieses Jahr wurde der Austrian Startup Monitor veröffentlicht, der nächste, und man sieht, dass es halt besonders viele Startups in Österreich gibt, 2/3 aufwärts, die halt Richtung Green Impact aktiv sind. Das heißt, die schauen von Beginn an schon strategisch, wie kann ich ökologisch agieren, wie kann ich Impact schaffen, und das ist sicher eine Stärke zum Beispiel, die wir haben. Wir haben auch einen eigenen Green Tech Cluster in Österreich, ist in der Steiermark, aber der Österreicher Wert aktiv ist auf alle Fälle ein starkes Thema. Wo wir auch noch stark sind, zum Beispiel alles, was Richtung Life Sciences, Health Tech etc. geht oder Biotech, das weiß man aber gar nicht, aber vor allem in Ostösterreich, da gibt es ja schon sehr viel Forschung und Entwicklung in dem Bereich, und viele Startups sind da schon herausgekommen. Wird aber gar nicht so medial jetzt darüber berichtet, das ist einfach branchentypisch so. Aber da hat Österreich sehr, sehr starke Cluster. Du hast, auch wenn es um das Thema so weibliche Gründer und Gründer gibt, du hast erstens in Österreich mehr weibliche Gründerinnen als Gründer. Das ist mal das Erste. Also wenn man wirklich die kompletten Gründerzahlen anschaut. Aber jetzt zum Beispiel, wenn man den Standort jetzt auch Wien herausnimmt, wenn du es europaweit vergleichst, gibt es von Anzahl her die meisten weiblichen Gründerinnen. Also jetzt relativ betrachtet, gell? Nicht total, sondern relativ. Das sind so Sachen, denen ist gar nicht immer bewusst. Und da kann man natürlich auch noch mehr herausholen, auf alle Fälle. Aber das sind so Stärken, die wir sicher haben. Und sonst natürlich überall dort, wo Österreich schon jahrzehntelang gut war, also vor allem in der spezialisierten Industrie und so weiter, auch da gibt es Stärken, auf die wir zum Beispiel auch zurückgreifen können als Startups.
Auf jeden Fall, ja. Du sprichst hier ja vorhin von Zusammenarbeit nicht nur auf österreichischer Ebene, sondern auch auf europäischer Ebene. Du hast gesagt, dass dir die Zusammenarbeit zwischen Startups, Industrie und KMU sehr, sehr wichtig ist. Jetzt frage ich mich, wir haben viel über die Wirtschaftskammer, deine Tätigkeit in der Wirtschaftskammer auch gesprochen. Es gibt jetzt in Österreich doch einige Player, die sich mit Startups beschäftigen, sei es jetzt Austrian Startups, sei es die WKO selbst, die lokalen Inkubatoren in den Bundesländern. Wie ist da deine Einschätzung? Wird da genug zusammengearbeitet? Stehen die vielleicht manchmal auch in gewisser Weise in Konkurrenz? Es werden teilweise ähnliche Maßnahmen auch ins Leben gerufen. Ja. Wie ist da dein Eindruck?
Also das ist sicher der Fall, dass immer wieder mal so Parallelinitiativen aufgesetzt werden, weil der andere vielleicht vom anderen gar nicht gewusst hat. Das kann auch sein. Also das meine ich, du musst halt einen Überblick haben. Du, es muss halt möglichst transparent sein und du musst wissen, wo was abgeht, oder? Auch in Österreich. Dann verhinderst du eben, dass Parallelinitiativen initiiert werden. Das Zweite ist, du hast natürlich verschiedenste Bundesländer und jedes Bundesland möchte das eigene Bundesland stärken, was ja berechtigt ist. Das heißt, diese regionalen Interessen, trotzdem denke ich, ist es wichtig, auch aus einer Wirtschaftskammerperspektive, dann auf Bundesebene zu schauen, okay, wie lässt sich das alles miteinander ergänzen? Und was wir sicher in der Startup-Szene dieses Jahr gemacht haben, viel stärker als davor, ist, dass wir eben uns stärker zusammentun, mit einer Stimme sprechen und gemeinsam Initiativen arbeiten. Das heißt, nicht nur stärkere Zusammenarbeit zwischen KMU, Corporates, Startups und so weiter, sondern auch von diesen Interessenvertreter, auch von diesen öffentlichen Institutionen, dass wir uns das stärker zusammentun, besser abstimmen, eben um nicht parallele Strukturen aufzusetzen. Das ist sicher noch ein längerer Weg, aber wir haben auf alle Fälle dieses Jahr sehr stark damit begonnen und zum Beispiel deswegen ist auch das Positionspaper rausgekommen. Davor war das nicht der Fall und in die Richtung wird es weitergehen.
Mhm. Ja, das ist doch mal eine sehr gute und auch eine sehr tolle Aussage. Und mit dieser würde ich dann auch ganz gerne jetzt schon mal in den nächsten Abschnitt gehen, weil wir dann doch schon ziemlich...
Darf ich dich noch ganz kurz unterbrechen? Ich habe noch eine wichtige Frage, die mir irgendwie schon seit Beginn ein bisschen unter den Fingern brennt sozusagen, aber den richtigen Zeitpunkt habe ich mir nicht ganz gefunden. Kamis, wenn man dich googelt, was ich ja vor Aufzeichnung des Podcasts gemacht habe, und sich Fotos anschaut, dann sieht man dich ganz oft mit blauen Kopfhörern um den Hals. Mhm. Was hat's denn damit auf sich?
Ne, die Kopfhörer sind sicher ein Merkmal von mir. Und es war nicht immer blau, also teilweise war sie orange, teilweise rot etc. Das war abhängig von dem Unternehmen, wo ich aktiv war. Ich habe das quasi an das Branding angepasst. Und es gibt eigentlich ist eigentlich relativ klar, warum ich das genutzt habe. Also erstens, ich höre sehr gerne Musik, auch während der Arbeit. Das ist mir sehr wichtig. Mittlerweile eher die AirPods als die großen Kopfhörer, aber trotzdem. Und das Zweite ist, du bleibst damit aus deiner Vermarktungsperspektive hängen. Ich komme aus dem Marketing und ich weiß, dass es etwas ist, was hängen bleibt. Und wo ich mich differenziere vor anderen. Also die beiden Gründe haben dazu geführt, dass ich das gemacht habe.
Sehr gut. Also wir sind dann quasi auch hängen geblieben. Wunderbar. Aber dann haben wir das jetzt ja auch geklärt und können jetzt zum nächsten Schritt beziehungsweise zum nächsten Abschnitt unseres Podcasts kommen. Das heißt eben natürlich unsere Fuck-Up-Story. So, Kambis, also dein Lebenslauf, der strotzt ja nur so von Erfolgen. Da fällt es mir jetzt heute mal gar nicht so schwer, dich nach einer Fuck-Up-Story zu fragen. Deswegen, was hast du uns denn heute mitgebracht?
Also da gibt es natürlich zahlreiche und viele. Ich glaube, es ist auch wichtig, offen darüber zu sprechen und das einzugestehen. Ich glaube, nicht jeder Fuck-Up ist nötig. Manchmal ist es selbst verschuldet. Also man darf es nicht mit Schlampigkeit verwechseln. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Also auch nicht als Ausrede. Aber du kannst sehr viel davon mitnehmen und bei mir sind es einige. Ein Thema, das ich sicher hatte, früher vor allem viel stärker als jetzt, ist das Ego-Thema. Ich habe sogar dazu zwei Fuck-Ups-Vorträge schon mal gemacht. Es gibt die Fuck-Up-Nights. Ich habe da quasi zwei Vorträge dazu gemacht, nämlich wie das eigene Ego dir im Weg stehen kann. Und es ist halt so, als Gründer brauchst du Ego. Du musst quasi die Dinge auch so umsetzen, wie du es dir vorstellst. Du musst dran glauben, auch wenn Kritik reinkommt, was immer passieren wird. Du brauchst einfach diese Selbstbewusstsein. Da spielt dir das Ego, kann dir dazu spielen. Aber bei einer gewissen Menge steht sie eher im Weg und auch der anderen. Es kann sehr ungut werden. Der Umgang mit den anderen in einem Team könnte ungut werden, weil du halt denkst, du weißt alles besser. Die müssen es genau so machen. Ich muss immer im Vordergrund stehen. Und das war bei mir der Fall. Und das hat sich dann negativ auf das Team ausgewirkt, auf meine Umgebung und davon hat niemand profitiert und ich war auch dann frustriert, weil ich habe dann alles selbst gemacht, weil ich dachte, ich weiß alles besser. Und das hat dann zu vielen Problemen geführt. Hast viel zu tun, bist überarbeitet, bist demotiviert mit der Zeit und es wirkt sich auch auf die anderen aus. Und das ist aber immer wieder vorgekommen, bei Watchful ganz besonders damals. Und das ist sicher einer der größten Fuck-Ups gewesen, in der Hinsicht, die ich hatte.
Ja, das ist dann mal interessant und ich glaube, dass das gar nicht so selten vorkommt, um ehrlich zu sein. Also das kriegt man ja immer mal wieder zu hören und deswegen ist es auch umso wichtiger, wenn dann mal jemand, der dann doch eine wichtige Rolle einnimmt und so weit gekommen ist, auch das mal wiedergibt und sagt, hey Jungs und Mädels, das ist okay, das ist normal, lasst euch das nur noch nicht, also reflektiert das einfach im Endeffekt, das ist ja schon ganz wichtig. Wunderbar, vielen Dank dafür.
Ja, als Abschluss von unserem Podcast haben wir immer ganz kurz, um dich auch ein bisschen persönlich einschätzen zu können, ein kurzes Entweder-Oder-Spiel. und würden dir jetzt einfach zwei Begriffe sagen und du nennst uns den Begriff, der eher auf dich zutrifft. Gut, wie startest du den Tag? Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Welche Rolle ist dir wichtiger, Mentor oder Investor?
Mentor.
Wie bewegst du dich fort? Öffis oder Auto?
Öffis.
Und wo hast du gerne gelebt, beziehungsweise wo lebst du gerne? Liverpool oder Wien?
Boah. Wien ist toll, Liverpool auch, aber eher Wien.
Ja, Heimat, ne?
Genau.
Ja, genau. Aber ja, Liverpool ist natürlich auch eine wunderschöne Stadt. Wunderbar. Ja, dann Kambis, ich bedanke mich natürlich sehr herzlich, dass du heute da gewesen bist. Ich bedanke mich auch an unsere ZuhörerInnen, dass sie da gewesen sind. Und wir, Sandra gibt mir jetzt gerade noch ein Handzeichen, ich kann das gerade nur nicht identifizieren, was genau.
Alles gut.
Okay. Und ja, wir bedanken uns nochmal, also recht herzlich, dass du da gewesen bist. Und wir freuen uns natürlich, dass du wenn du irgendwann mal wiederkommen würdest. Und
ja, uns von den hoffentlich Neuerungen, die es dann rechtlich gibt, die ihr durch das Positionspaper umsetzen könnt, das berichten wir das. Oder hoffentlich kriegen wir das ja ohnehin.
Ja, sehr gerne.
In der Umsetzung mit.
Sehr gerne. Danke euch. Danke für die Mühe. Toller Podcast. Und freue mich auf quasi auch Feedback von den Zuhörern und Zuhörern. Schreibt es mir einfach, meldet es euch. Gibt es eine eigene Webseite, www.startupnow.at. Das ist quasi die offizielle Startup-Initiative. Meldet es euch und da können wir gerne ein Meetup. Ein persönliches Mittag miteinander abschneiden.
Sehr cool, ja, danke für das Angebot. Das verlinken wir auch gleich noch in unseren Shownotes.
Ja.
Ja, dann danke fürs Zuhören.
Ebenso.